Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Josephine Schulz. Hallo. Deutschland hat die Marke von 1 Million Corona-Infektionen überschritten, also seit Ausbruch der Pandemie. Und auch die täglich gemeldete Todeszahl hat heute einen Höchstwert erreicht. Wir widmen uns gleich nochmal genauer der Ausgestaltung der Dezembermaßnahmen, die das Infektionsgeschehen ja eindämmen sollen. Ein weiteres Thema ist die Einigung der Koalition dazu, wie Ausbeutung in der Fleischindustrie gestoppt werden soll. Und der Hintergrund gleich nach dieser Sendung um 18.40 Uhr trägt den Titel »Geplatzte Träume, der Pilotenberuf in der Krise«. Nachdem die Ministerpräsidenten und Angela Merkel Mitte der Woche den Corona-Fahrplan für Dezember vorgelegt haben, sind jetzt die Bundesländer dabei, jeweils konkrete Regeln zu erarbeiten. Und dabei wird es wahrscheinlich auch einige Unterschiede geben, also zum Beispiel, wie großzügig die Lockerungen über Weihnachten dann ausfallen und wo zum Beispiel über die Feiertage auch Hotelübernachtungen möglich sind. Parallel dazu haben Olaf Scholz und Peter Altmaier heute über die weiteren Hilfszahlungen an Betriebe informiert und Frank Capellan fasst für uns die gesamte Corona-Lage zusammen.
Es klingt erneut nach Wumms und Bazooka und ohne die klare Ansage des Finanzministers hätten die meisten Länder einer Verlängerung des Lockdowns nicht zugestimmt. Restaurants, Kneipen, Kinos oder Theater dürften bis ins kommende Jahr hinein fast überall geschlossen bleiben. Olaf Scholz verspricht weitere Hilfen des Staates.
Wenn wir jetzt zaudern, werden wir die Folgen später umso mehr spüren. Zaghaftigkeit käme uns viel teurer zu stehen.
Von zusätzlich 15 Milliarden Euro geht der SPD-Kanzlerkandidat aus. Wie im November gilt, dass der Staat 75% des Umsatzes übernehmen wird. Ähnlich Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Das Geld kann nun schnell ausgezahlt werden. Das läuft jetzt, verspricht der Christdemokrat allen vom Lockdown Betroffenen.
Wir können nicht jeden Verlust ausgleichen, aber wir haben ein Instrument zur Verfügung gestellt, was seinesgleichen sucht. Wir sind überzeugt, dass mit unseren Maßnahmen die Aussicht auf ein besinnliches Weihnachtsfest im kleinen Kreise der Familie erhalten bleiben kann.
Weihnachten allerdings wird anders sein. Überall anders. Einheitliche Regeln fürs Fest wird es nicht geben. Beispiel Berlin. Während Bund und Länder Feiern mit 10 Personen plus Kinder unter 14 aus mehreren Haushalten erlauben wollten, soll es in der Hauptstadt keine Sonderregelung für die Feiertage geben.
Das heißt, festhalten an dieser 5-Personen-Regel. Es können dann auch etwas mehr Haushalte sein. Das müssen nicht 2 Haushalte sein.
Sozialdemokrat Michael Müller regiert einen Hotspot. Mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern wurden in Berlin verzeichnet. Deshalb hält er strengere Regeln für unausweichlich. Ganz anders Schleswig-Holstein. Daniel Günther geht einen Sonderweg in die andere Richtung. Inzidenz unter 50, da brauchen wir weder weitere Einschränkungen noch Ausnahmen zum Fest, betont der Christdemokrat am Morgen im Kieler Landtag.
10 Personen kann sich jeder merken, 2 Hausstände. Ich halte von diesem Signal, Weihnachten und Silvester ist mehr erlaubt als an anderen Tagen überhaupt nichts.
In einem Punkt aber gelten in Schleswig-Holstein und Berlin wie auch in Nordrhein-Westfalen und Hessen gleiche Regeln. Bei Familienbesuchen sollen auch Übernachtungen im Hotel erlaubt werden. Die Kanzlerin hält davon wenig. Auch Kanzleramtschef Helge Braun bringt im ZDF seine Skepsis zum Ausdruck.
Wir bürden damit den Hotels und auch den Kommunen, die das alles kontrollieren müssen, extrem was auf.
Wie soll zwischen Familienbesuchen und Urlaubsreisen unterschieden werden, fragt der Kanzleramtschef. Und noch etwas treibt ihn um, dass die Hotspots nun einen Inzidenzwert von 200 ins Spiel gebracht haben, könnte seiner Ansicht nach dazu führen, dass der 50er-Wert, bis zu dem eine Nachverfolgung der Infektionsketten machbar ist, nicht mehr ernst genommen wird.
Die Gefahr besteht, wenn man den Eindruck erweckt, die 50er-Schwelle gibt's nicht mehr, sondern wir reden jetzt darüber, dass schlimm ist, nur noch über 200.
Tatsächlich wird mit dem 200er-Wert unterschiedlich umgegangen. Ist er erreicht, müssen etwa in Bayern Schulen ab Klasse 8 zu Wechsel- und Hybridunterricht übergehen, um die Zahl der Kinder zu verringern.
Nicht nur optional, sondern wir wenden es an.
Unterstreicht Ministerpräsident Markus Söder. In Berlin hingegen bleibt ein weniger an Präsenzunterricht, auch im Falle hoher Infektionszahlen, eine Option. In einer Regierungserklärung im Bayerischen Landtag stellt CSU-Chef Söder dann noch ein konsequentes Vorgehen gegen Maskenverweigerer in Aussicht. Die Ignoranz mancher gegenüber dem Mund-Nasen-Schutz werde er nicht akzeptieren.
Sogar Donald Trump trägt ab und zu eine Maske, meine Damen und Herren. Da könnte sich der eine oder andere ein Beispiel nehmen, zumindest in dieser Form.
Das wiederum ist wohl durchaus auch in Richtung AfD gemünzt. Deren Präsenzparteitag im nordrhein-westfälischen Kalkar mit 600 Delegierten wurde zwar genehmigt, allerdings unter strengen Auflagen.
Aus Berlin Frank Kapellan. Und im Beitrag haben wir ja auch gehört, die Wirtschaftshilfen fließen weiter. Fakt ist, die Corona-Pandemie ist für den Staat sehr, sehr teuer. Und das hat auch dazu geführt, dass sich Deutschland von der schwarzen Null verabschiedet hat. Die war ja vor allem für konservative Finanzpolitiker so eine Art Mantra, ein Zeichen für seriöses Wirtschaften. Linke sehen das natürlich ganz anders, aber auch SPD-Finanzminister Olaf Scholz hatte bis zur Corona-Krise ja an der schwarzen Null festgehalten. Jetzt steht der Haushaltsentwurf für das kommende Jahr mit neuen Schulden in Höhe von fast 180 Milliarden Euro. Theo Gers berichtet.
Die bislang längste und teuerste Marathonsitzung in Sachen Bundeshaushalt endete um 16:30 in der Früh. Danach stand fest, 2021 wird der Haushalt mit der zweithöchsten Neuverschuldung, knapp 180 Milliarden Euro. Damit wird über ein Drittel der geplanten Ausgaben von 498,6 Milliarden Euro im nächsten Jahr per Kredit finanziert. Für Peter Böhringer von der AfD, der Partei, die die Pandemiebekämpfung von vorne bis hinten für falsch und demnach auch die vielen Hilfen für weitgehend überflüssig hält, ist das, so wörtlich, Wahnsinn. Nirgendwo werde auch nur ansatzweise gespart. Im Gegenteil.
Olaf Scholz hat riesige Schatullen angelegt, um irgendwie den September zu erreichen, den September der Bundestagswahl. Denn die Realwirtschaft ist massiv tangiert. Selbst wenn der Lockdown beendet würde, wäre noch auf jeden Fall bis März, wahrscheinlich bis Juni und eventuell wegen irreversibler Schäden sogar noch länger einiges zu kompensieren.
Bisher gibt es nur Annahmen über die tatsächlichen Ausgaben gegen die Pandemie. Beispiel Novemberhilfe. Finanzminister Olaf Scholz kalkuliert allein für den November mit Ausgaben von 15 Milliarden Euro. Nun wird der Lockdown verlängert, weshalb Dezemberhilfen fällig werden, macht noch einmal 15 Milliarden Euro mindestens. Doch Olaf Scholz bleibt dabei. 2020 und 2021 seien Ausnahmejahre und selbst wenn der Bund insgesamt über 300 Milliarden Euro in beiden Jahren an neuen Krediten aufnehme, sei das gut angelegtes Geld.
Das sind jetzt riesige Geldsummen, die mobilisiert werden, um gegen die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der Krise zu kämpfen. Aber wenn wir jetzt zaudern, werden wir die Folgen später umso mehr spüren. Und es ist wichtig, dass wir genau wissen, Zaghaftigkeit käme uns viel teurer zu stehen.
Dem dient der Haushalt 2021, den Gesine Lötsch von den Linken dennoch als Wahlkampfhaushalt bezeichnet. Sie will wissen, wer hinterher die Rechnung für all die Milliarden zahlt. Sven-Christian Kindler von den Grünen stimmt zu. Und fügt noch an,
die Koalition fährt weiter kurzfristig auf Sicht. Es gibt keinen langfristigen Plan, wie die Bundesrepublik Deutschland sicher und planbar durch die Corona-Krise kommt. Und dieser Haushalt hat eine soziale Schieflage. Arbeitslose und Solo-Selbstständige werden im Regen stehen gelassen.
Dass auf Sicht gefahren wird, räumt auch CDU-Haushälter Eckhard Rehberg ein. Allerdings betont er auch,
anders wird das nicht gehen.
Die Corona-Notlage erkennt auch die FDP durchaus an. Doch Haushälter Otto Fricke hält die Ausgaben dennoch für zu hoch und zu unbestimmt. Fricke kritisiert vor allem, dass die Vertreter von Union und SPD in der Nachtsitzung durchdrückten, den Finanzpuffer für Unvorhersehbares bei der Corona-Bekämpfung nochmal um 20 auf 35 Milliarden Euro zu erhöhen. Die 20 Milliarden extra seien doch mit einem Sperrvermerk versehen, kontert der SPD-Haushälter Dennis Rohde, und den könne nur der Haushaltsausschuss aufheben.
Theo Gers. Corona hat auch den Effekt, dass sich eine Reihe von sozialen Missständen noch einmal besonders deutlich zeigen und stärker in den Fokus der öffentlichen Debatte rücken. Das gilt zum Beispiel für die Löhne von Pflegepersonal, aber das gilt auch für die Bedingungen in der Fleischindustrie. Die meistens osteuropäischen Arbeiter, die werden da massiv ausgebeutet, und Arbeitsminister Hubertus Heil, der will dagegen vorgehen mit einem Verbot von Werk- und Leihverträgen. Darüber gab es zuerst Streit mit dem Koalitionspartner Union, aber jetzt hat man sich auf einen Kompromiss geeinigt. Claudia Plass.
Schlechte Arbeitsbedingungen, prekäre Wohnverhältnisse der Beschäftigten. In der Corona-Krise sind die Missstände in der Fleischindustrie erneut ans Licht gekommen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD wollte aufräumen in der Branche und legte einen entsprechenden Gesetzentwurf vor, den das Bundeskabinett im Sommer beschloss. Danach aber konnten sich SPD und Union nicht einigen. Nach langem Streit nun haben sich beide Seiten auf schärfere Vorschriften für die Fleischwirtschaft verständigt. Die Ausbeutung von Beschäftigten sei in vielen Fällen zum Geschäftsmodell geworden, betonte Heil heute erneut. Das dürfe es nicht geben.
Mit dem Arbeitsschutzkontrollgesetz schaffen wir deshalb Recht und Ordnung auf dem Arbeitsmarkt, vor allen Dingen in der Fleischindustrie. Wir stärken den Beschäftigten den Rücken, indem wir für mehr Arbeitsschutz, für mehr Hygiene und für mehr Arbeitnehmerrechte sorgen.
In der Fleischwirtschaft sollen beim Kerngeschäft, also beim Schlachten und Zerlegen von Fleisch, künftig nur noch Arbeitnehmer des eigenen Unternehmens eingesetzt werden dürfen.
Die Auslagerung von Tätigkeiten in Sub-Sub-Sub-Unternehmen hat zu einem System der organisierten Verantwortungslosigkeit geführt. Deshalb werden Werkverträge ab dem 1. Januar 2021 und Leiharbeit ab dem 1. April 2021 in der Fleischindustrie verboten sein.
Kleine Fleischhandwerksbetriebe mit weniger als 50 Beschäftigten sollen von den Regelungen ausgenommen werden, Verkaufspersonal nicht mitgerechnet. Es gehe bei den Vorschriften um die Fleischindustrie, betonte der Vize-Fraktionsvorsitzende der Union, Hermann Gröhe.
Und Selbstverpflichtungen der Vergangenheit haben nicht das erreicht, was hier erreicht werden musste. Deswegen muss der Gesetzgeber handeln, neue rechtliche Rahmenbedingungen setzen. Wir tun das.
Anders als ursprünglich in dem Gesetzentwurf vorgesehen, sollen nun Ausnahmen für die Leiharbeit gelten. Konkret dürfen Betriebe in der Fleischverarbeitung Leiharbeiter unter bestimmten Bedingungen beschäftigen. Zum Beispiel dann, wenn es etwa während der Grillsaison besonders viele Aufträge gibt. Das gilt aber nur befristet und muss tariflich geregelt sein. Das Gesetz sieht auch mehr Arbeitsschutzkontrollen vor. Gröhe betonte:
Aber es darf nicht nur im Papier stehen. Deswegen verschärfen wir die Kontrolle. Es wird auch durchgesetzt, was endlich durchgesetzt werden muss.
Konkret ist eine Mindestquote für Kontrollen in den Betrieben geplant. Dafür sollen die entsprechenden Aufsichtsbehörden in den Ländern sorgen. Schärfere Regeln soll es auch für die Unterbringung ausländischer Arbeitskräfte geben.
Wir machen Schluss mit Gammelunterkünften,
sagte Arbeitsminister Heil.
Deshalb gibt es künftig Mindeststandards und klare Kriterien für die Unterbringung von Beschäftigten in der Fleischindustrie in Sammelunterkünften, aber nicht nur da, auch in Sammelunterkünften beispielsweise für Saisonarbeitskräfte in der Landwirtschaft.
Die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten begrüßte die Einigung. Endlich müssten die Fleischkonzerne Verantwortung übernehmen, hieß es. Die Grünen nannten die Einigung gerade noch akzeptabel. Entscheidend sei, dass die Fleischindustrie stark kontrolliert werde, damit das Gesetz auch wirklich durchgesetzt werde. Noch im Dezember soll das Gesetz im Bundestag und im Bundesrat beschlossen werden und Anfang kommenden Jahres in Kraft treten.
Der Beitrag von Claudia Plass. Seit 2012 gilt ein Abschiebestopp für Syrien, weil Deutschland Menschen eben nicht in Gebiete zurückschicken darf, in denen ihr Leben in Gefahr ist oder wo ihnen Verfolgung und Folter droht. Einige Unionspolitiker, darunter auch Innenminister Seehofer, meinen aber, dass das in Syrien vielleicht gar nicht überall der Fall sei. Seehofer will sich bei der Innenministerkonferenz jetzt dafür einsetzen, den generellen Abschiebestopp nach Syrien auslaufen zu lassen. Von Organisationen wie Pro Asyl kommt heftige Kritik dagegen. Gudula Geuter mit den Einzelheiten.
Jetzt zeichnet sich ab, dass der Abschiebestopp Ende des Jahres auslaufen wird. Von 9. bis 11. Dezember tagt die Innenministerkonferenz und die Einstimmigkeit der Landespolitiker, die für die neuerliche Verlängerung nötig ist, wird wohl nicht zustande kommen. Auch Horst Seehofer will Ausnahmen.
Der Bundesinnenminister wird hierbei dafür eintreten, dass anstelle eines generellen Abschiebestopps künftig zumindest wieder für Straftäter und Gefährder in jedem Einzelfall geprüft wird, ob Abschiebungen nach Syrien nicht doch möglich sind,
betonte seine Sprecherin Alina Wick. Dabei wäre auch bei einer Abkehr vom generellen Stopp nicht gesagt, dass Abschiebungen wirklich vollzogen würden. Denn auch unter den Innenministern ist unstreitig, dass Menschen, auch Straftäter und Gefährder, nicht in die Gefahr von Folter oder Tod geschickt werden dürfen. Maßstab dabei ist vor allem der jeweilige Bericht zur Lage in Syrien, den das Auswärtige Amt verfasst. Dessen Sprecherin Andrea Sasse sagt dazu:
Das Auswärtige Amt erstellt regelmäßig Berichte über die Lage in Syrien, die den Ist-Zustand im Land beschreiben. Auch im Dezember werden wir einen solchen Bericht wieder übermitteln an die Innenbehörden.
Im letzten Bericht aus dem Mai heißt es, Zitat: Auch in Landesteilen, in denen Kampfhandlungen mittlerweile abgenommen haben, besteht weiterhin ein hohes Risiko, Opfer von Gewalt und Übergriffen zu werden. Das gilt auch für vermeintlich friedlichere Landesteile im äußersten Westen Syriens sowie die Hauptstadt Damaskus. Daran hatte sich offenbar auch Anfang Oktober nichts geändert. Damals war die Forderung nach einem Ende des Stopps wieder aufgeflammt nach dem Angriff auf zwei Männer in Dresden. Der Tatverdächtige soll aus Syrien stammen. Damals bezeichnete das Auswärtige Amt die Lage als weiterhin sehr komplex. Angeblichen Vorschlägen aus Sachsen, das Bundesinnenministerium möge dann doch selbst einen Bericht zur Lage in Syrien schreiben, will Horst Seehofer nicht folgen. Tatsächlich dürften die Innenbehörden auch kaum über ausreichende Quellen im Land verfügen. Stattdessen sagt seine Sprecherin:
Es geht am Ende darum, dass sich die gesamte Bundesregierung dafür einsetzen muss, dass Straftäter und Gefährder unser Land wieder verlassen.
Als Ziel der neuen Einstufung nennt sie:
Also es geht im Grunde darum, dass der Innenminister ein Signal an Straftäter und Gefährder senden will. Und zwar, dass Straftäter und Gefährder ihr Aufenthaltsrecht in Deutschland verwirkt haben.
Der Obmann der Union im Innenausschuss, Alexander Trom, sieht einen weiteren Grund gegen den generellen Stopp. Er glaubt, das würde in Einzelfällen die Haft ermöglichen. Die linken Politikerin Ulla Jelpke dagegen fürchtet, der Schritt solle als Türöffner dienen, um später auch andere Gruppen abschieben zu können. Grünen-Chefin Annalena Baerbock kritisiert einen, wie sie sagt, durchsichtigen Profilierungsversuch. Im Kriegsland Syrien werde gefoltert und gemordet. Es gebe keine funktionierenden Behörden als Ansprechpartner. Deutschland pflege nicht einmal diplomatische Beziehungen mit Syrien. Auf die Schwierigkeit angesprochen, ob man also mit Assads Behörden kooperieren wolle, heißt es aus dem Innenministerium nur: Die Frage stellt sich derzeit nicht.
Aus unserem Hauptstadtstudio Gudula Geuter. An der Wahlrechtsreform der Großen Koalition gab es von Anfang an viel Kritik. Der größte Vorwurf ist, dass sie im Grunde nichts bringt und der Bundestag dadurch gar nicht wirklich kleiner wird. FDP, Linke und Grüne wollen jetzt außerdem das Verfassungsgericht prüfen lassen, ob die Reform mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Dirk Rodenkirchen.
Die drei Oppositionsfraktionen sind verärgert. Das neue Wahlrechtsgesetz sei grottenschlecht, eine Verschlimmbesserung, ein Schurkenstück. FDP, Linke und Grüne wollen es deshalb zu Fall bringen. Die Gründe: Mit dem Gesetz werde nicht das Ziel erreicht, den Bundestag zu verkleinern. Es bestehe vielmehr die Gefahr, dass nach der nächsten Bundestagswahl noch mehr Abgeordnete im Parlament sitzen. Schon jetzt sind es mit 709 so viele wie noch nie. FDP, Linke und Grüne kritisieren zudem, dass die Mandate durch die Änderungen künftig ungerecht verteilt würden, zugunsten der Union in Bayern und Baden-Württemberg. Darüber hinaus sei der Verteilmechanismus so schlecht und unklar formuliert, dass selbst Experten nicht wüssten, was gemeint sei. Das Wahlrecht müsse aber Klarheit bieten, wie ein Wahlergebnis zustande komme. Marco Buschmann, der erste parlamentarische Geschäftsführer der FDP, sagte: Wir halten die Mängel für so schwerwiegend, dass sie die Verfassung verletzen. Mit der abstrakten Normenkontrolle können Fraktionen überprüfen lassen, ob ein Gesetz mit dem Grundgesetz vereinbar ist.
Die Grünen haben vergangenes Wochenende gezeigt, wie ein fast komplett digitaler Parteitag mit Hunderten von Delegierten funktionieren kann. Linkspartei und CDU loten noch aus, wie ihre Parteitage, die sie ja wegen Corona verschieben mussten, dann Anfang kommenden Jahres genau aussehen sollen. Die AfD allerdings findet, Parteitagsdebatten müssen in Live stattfinden. Die AfD wird deshalb ihren Bundesparteitag am Wochenende als Präsenzveranstaltung abhalten und erntet dafür viel Unverständnis. Nadine Lindner.
Nun also doch. Die Delegierten des AfD-Parteitags müssen auch am Platz eine Maske tragen. Das hat das Oberverwaltungsgericht in Nordrhein-Westfalen am Mittag entschieden. In der Begründung heißt es, dass es nicht ausreiche, nur den Mindestabstand einzuhalten. Das allein verhindere nicht, dass sich virushaltige Aerosole ansammeln und weiterverbreiten könnten. Die Ansage des Gerichts an die Partei ist klar. Bei Verstößen müssten Delegierte von der Veranstaltung ausgeschlossen werden. Die Partei hatte gegen diese Auflage geklagt, aber verloren. Am Morgen hatte AfD-Parteichef Jörg Meuthen im Deutschlandfunk betont:
Wir werden sehr diszipliniert alle Vorschriften einhalten.
Zurückhaltender formulierte es Rüdiger Lukassen, der NRW-Landeschef. Er sagte im Bayerischen Rundfunk, dass das Einhalten der Hygieneauflagen schwierig werde.
Die Auflagen sind hart, das wird schwierig.
sie für zwei volle Tage durchzuhalten.
Gut 600 Delegierte plus Mitarbeiter plus Journalisten kommen am Wochenende zum Bundesparteitag der AfD in der nordrhein-westfälischen Kleinstadt Kalkar zusammen. Und das trotz bundesweiter Kontaktbeschränkungen. Laut der Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen sind Parteien in bestimmten Fällen vom allgemeinen Veranstaltungsverbot ausgenommen. Jörg Meuthen verteidigte am Morgen im Deutschlandfunk die Präsenzveranstaltung.
Ich denke, es ist eher ein Signal an die Gesellschaft, schaut her. Es ist durchaus möglich, wenn man sich diszipliniert verhält, sich auch in größeren Gruppen zu treffen und soziale Kontakte, und auch ein Parteitag ist ein sozialer Kontakt, tatsächlich unterhalten zu können, wenn man es nur richtig macht.
Geplant ist, dass in der Parteitagshalle Mitarbeiter des Ordnungsamtes Kalkar sowie von der AfD gestellte Ordner die Einhaltung der Corona-Auflagen überwachen. Im Vorfeld hatten die Ordnungsbehörden betont, dass die Veranstaltung bei groben Verstößen gegen das Hygienekonzept auch abgebrochen werden könne. In den Reihen der AfD finden sich mehrere hartnäckige Maskengegner. Die muss die Parteiführung nun selbst überzeugen. Inhaltlich geht es beim Parteitreffen um die Renten und in Teilen um die Gesundheitspolitik. Die Partei habe hier auch 7 Jahre nach ihrer Gründung noch eine offene Flanke, räumte Meuthen am Morgen im Deutschlandfunk ein. Grundlage der Debatte ist der Leitantrag der Bundesprogrammkommission der AfD. Es sind 21 Seiten, die einen langjährigen Parteistreit befrieden sollen. Im Kern setzt die AfD auf mehr Kinder, um das Rentenproblem zu lösen. Ansonsten schlägt sie 7 Instrumente zur Rentenreform vor, unter anderem ein flexibles Renteneintrittsalter, die Abschaffung von Politikerpensionen oder die Altersvorsorge für Selbstständige. Leider noch ohne konkrete Gegenfinanzierungsvorschläge. Rüdiger Lukassen von der NRW-AfD räumt im Bayerischen Rundfunk ein.
Sicherlich haben wir uns damit ein bisschen schwer getan. Das ist auch in der heutigen Zeit, wo der Generationenvertrag in der Rente nicht mehr zu sichern ist, ein schwieriges Thema.
Im Vorfeld hatte es heftige Richtungskämpfe in der Sozialpolitik zwischen Marktliberalen rund um Jörg Meuthen, die sich für eine Abschaffung der beitragsfinanzierten Rente aussprechen, und dem nationalsozialen Flügel rund um Björn Höcke gegeben. Der Leitantrag sieht nun eher eine Stärkung der gesetzlichen Rente vor. Meuthens Ideen finden nur noch am Rande statt. Der Parteitag beginnt am Samstag und geht bis Sonntag. Es sind mehrere Gegendemonstrationen angekündigt.
Nadine Lindner. Und wir wechseln ins Ausland. In Sachen Brexit und jetzt Post-Brexit fühlt es sich ein bisschen an wie täglich grüßt das Murmeltier. Seit Jahren heißt es immer wieder Deal oder No Deal. Manchmal gibt es Fortschritte bei den Gesprächen, dann scheint doch wieder alles zu scheitern. Nun läuft Ende dieses Jahres die Übergangsfrist nach dem Brexit aus und eigentlich sollten die Absprachen darüber, wie es dann weitergeht, längst abgeschlossen sein. Sind sie aber nicht. Heute ist EU-Unterhändler Michel Barnier erneut nach London gereist. Paul Vorreiter berichtet.
Er freue sich, dass er morgen EU-Chefunterhändler Barnier und sein Team in London wieder empfangen könne, ließ der britische Verhandlungsführer Frost auf Twitter wissen. Zuvor hatte Barnier bekannt gegeben, dass nach einem Covid-19-Fall in seiner Umgebung die Quarantänezeit abgelaufen sei, weshalb er sich noch heute auf den Weg nach London mache. Am Morgen hatte Barnier die Botschafter der 27 Mitgliedstaaten über den Stand der Videoverhandlungen informiert. Geplant waren auch Gespräche mit EU-Fischereiministern sowie der Brexit-Kontaktgruppe im Europaparlament. Räumliche Nähe könnte den Verhandlungen jetzt neuen Schwung verleihen. Inhaltlich stehen laut Barnier aber weiterhin die bekannten Streitpunkte einer Einigung im Weg. Neben den Fangrechten für EU-Fischer in britischen Gewässern ist es vor allem die Frage, ob man sich auf faire Spielregeln für beide Seiten wird einigen können, ein sogenanntes Level Playing Field schaffen kann. Daran angeknüpft die Frage, wie sich die EU-Seite schützen kann, falls die Briten etwa ihre Sozialstandards absenken und der Wettbewerb dadurch in Schieflage gerät. Ebenso offen wie Umgehen mit Regelverstößen. Die EU pocht darauf, ehe ein solcher Fall eintritt, zu klären, welche Streitschlichtungswege dann zugänglich sind.
Well, the negotiations are ongoing and I think the teams are hard at work, they're working intensively.
Die Verhandlungen gehen weiter und die Teams arbeiten hart und intensiv. Wir bleiben zuversichtlich, dass wir einen Vertrag schließen können. Ich bleibe optimistisch, dass das mit gutem Willen auf beiden Seiten funktionieren kann. Was uns angeht, kann ich sagen, dass wir immer transparent gewesen sind und ich hoffe, dass die EU-Seite einsehen wird, dass sie das allermeiste von unseren Forderungen bereits mit anderen Ländern so umgesetzt hat. Sagte der britische Finanzminister Rishi Sunak. Dem widersprach Elmar Brok, langjähriger Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Europaparlaments, heute im Deutschlandfunk.
Wir haben ja hier einen Unterschied zu
anderen Handelsverhandlungen. Bei anderen Handelsverhandlungen geht es darin, dass man Standards angleicht, um einen freien Handel zu haben, um eben dieses faire Feld zu haben. Zurzeit sind zwischen Großbritannien und der Europäischen Union die Standards alle gleich. Die Briten wollen sie aber verändern.
Es bleibt nur noch gut ein Monat Zeit, dann endet die Brexit-Übergangsphase. Die sorgt dafür, dass die Menschen auf beiden Seiten des Ärmelkanals den Austritt des Vereinigten Königreichs praktisch noch kaum zu spüren bekommen, da Großbritannien weiter Teil des EU-Binnenmarktes und der Zollunion ist. Wenn eine Einigung auf den letzten Metern gelingen sollte, müssten die Parlamente noch das Abkommen danach genehmigen. Mit Blick auf die davonlaufende Zeit bleiben nicht mehr viele Optionen. Im Gespräch ist, dass das Abkommen zum Jahreswechsel provisorisch in Kraft tritt und das EU-Parlament nachträglich im neuen Jahr darüber abstimmt. Oder aber der Rat prüft das Abkommen und lässt das Europaparlament in einer Sondersitzung vor oder nach Weihnachten entscheiden. Elmar Brok hält eine Einigung im Dezember für möglich.
Wir müssen einsehen, dass der Spielraum für Johnson geringer geworden ist. Er kann nicht gegen Irland vorgehen, wie er dieses und Nordirland, wie er das in seinem Binnenmarktgesetz gemacht hat, weil jetzt ein neuer amerikanischer Präsident im Amt ist. Joe Biden hat schon eindeutig erklärt, wenn er hier gegen die Vereinbarung verstößt, wird es schwierig, dass es ein amerikanisch-britisches Handelsabkommen geben wird. Das wird Druck ausüben.
Diese Woche hatte sich EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen noch vorsichtig zum möglichen Ausgang der Verhandlungen geäußert.
Frankly, I cannot tell you today if in the end there will be a deal.
Kommende Woche wohl werden sie und der britische Premier Johnson das beantworten können.
In der EU ist man überzeugt davon, dass die Türkei Rüstungsgüter nach Libyen liefert, obwohl ein Waffenembargo besteht. Um das zu beweisen, haben sich Bundeswehrsoldaten auf ein türkisches Schiff abgeseilt und haben es durchsucht. Die Türkei sagt, diese Aktion war rechtswidrig. Karin Sens.
Ausgerechnet ein Grieche ist wohl für die Durchsuchung eines türkischen Frachters am Sonntag vor Libyen verantwortlich. Er hat das Kommando in der Zentrale der EU-Mission Irini in Rom. Irini soll das Waffenembargo gegen Libyen überwachen. Der Istanbuler Marineexperte Cem Gürdeniz erklärt.
Es sieht so aus, dass der griechische Kommandeur, der das Sagen über die Irini-Operationen im Mittelmeer hat, entschieden hat, an Bord zu gehen. Und ich rede nicht davon, dass er über Funk Auskunft gefordert hat, nein, er schickt bewaffnete Kräfte los, und zwar von der deutschen Fregatte Hamburg. Das ist ziemlich unglücklich.
By whom? By German Frigate Hamburg. Okay, this is so unfortunate.
Denn Athen und Ankara liegen schon länger im Clinch wegen einer anderen Geschichte, dem Erdgasstreit im östlichen Mittelmeer. Darum richtet sich der türkische Groll zwar auch gegen Deutschland und die EU, aber vor allem gegen Griechenland.
Die deutschen Soldaten haben die Türken wie Feinde behandelt. Das ist ein Skandal, nicht zu entschuldigen. Aber es geht ja auch um die griechische Regierung, weil ein griechischer Kommandeur entschieden hat, so zu handeln. Und sowas macht er nicht ganz allein, ohne die Zustimmung seiner Regierung. Außerdem ist die Europäische Union verantwortlich dafür, dass die Soldaten sich wie Banditen, ja Piraten verhalten haben.
Die türkische Zeitung Sözcü zeigt Bundeskanzlerin Angela Merkel sogar als Piratin. Immer wieder klingt Häme durch, weil die deutschen Soldaten nichts an Bord des Frachters finden, außer Kekse, Hilfsgüter und Farbe, heißt es in den türkischen Medien. Die Soldaten müssen die Durchsuchung aber auch abbrechen, heißt es vom Einsatzführungskommando der Bundeswehr, nachdem die Türkei dagegen Protest einlegt. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist bekannt dafür, solche Ereignisse als Steilvorlage für verbale Angriffe zu nutzen. Diesmal kommt er fast weichgespült daher, selbst bei seiner Kritik an Athen.
Yunanistan.
Trotz der Provokationen Griechenlands und der griechischen Administration in Südzypern haben wir in der Frage um das östliche Mittelmeer immer ruhig Blut bewahrt und Geduld gezeigt. Aber leider hat es trotzdem jetzt einen Angriff auf ein ziviles türkisches Schiff gegeben, das humanitäre Hilfsmittel nach Libyen transportiert hat. Sowas geht nicht nach dem internationalen Seerecht. Der Kapitän ist ein Grieche.
Damit dürfte er nicht den Schiffskapitän meinen, sondern den Einsatzleiter der Irini-Zentrale in Rom. Deutschland steht nicht im Zentrum der Kritik aus Ankara. Die türkische Regierung ist sich sicher, man hätte den Frachter nicht ohne Zustimmung durchsuchen dürfen. Tatsächlich muss sich das Einsatzführungskommando der Bundeswehr korrigieren. Man darf Schiffe entgegen seiner vorigen Aussage nicht gegen den Willen der Flaggenländer, in dem Fall die Türkei, durchsuchen. Warum die Empörung aus Ankara nur mit halber Kraft kommt, könnte an drohenden EU-Sanktionen liegen. Bis jetzt hat Erdogan die verhindern können und auch diesmal schlägt er wieder einen Haken und gibt sich plötzlich sehr EU-freundlich.
Allein das Osmanische Reich kann auf eine 600-jährige Geschichte in Europa zurückschauen. Und auch heute sehen wir uns als einen untrennbaren Teil Europas. Wir sind eines der engagiertesten Mitglieder der westlichen Bündnisse gewesen, allem voran der NATO. Solange man uns nicht nötigt, uns Alternativen zu suchen, haben wir uns vom Handel bis hin zur Verteidigung immer für den Westen entschieden.
Ob er auch diesmal mit seiner Strategie durchkommt, wird sich zeigen. Die Sanktionen sind Thema beim nächsten EU-Gipfel in 2 Wochen.
Das waren die Informationen am Abend. Ich bin Josephine Schulz, sage Tschüss und danke fürs Zuhören.